und herzlich willkommen zu Folge 38 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem spannenden Thema To work or not to work? Das ist hier die Frage. Wann muss gearbeitet werden und wann nicht? Ja, herzlich willkommen wie immer zu unserem Podcast.
Auch ich, Jens Buchwald, begrüße Sie herzlich aus dem sonnendurchfluteten Hamburg und heute zum ersten Mal und endlich in kurzen Hosen. Wir hoffen, wir können dieses sommerliche Gefühl auch für Sie ein bisschen in diesem Podcast transportieren.
Ja, wie immer vielen Dank an dieser Stelle und zwar zunächst an Jürgen Bleistein, der uns geschrieben hat: Ich bin durch Zufall Anfang des Jahres auf Ihren Podcast gestoßen. Sie informieren strukturiert, umfassend und bereiten Ihre Themen ansprechend und interessant auf. Es macht Spaß, Ihnen zuzuhören. Ich konnte für meine Tätigkeit schon sehr viel mitnehmen und meine Kenntnisse vertiefen. Vielen Dank für Ihren tollen Service und ich freue mich auf die kommenden Folgen mit interessanten Themen. Ja, da dürfen wir recht herzlich danken für diese umfassende Äußerung. Dann danken wir noch Tabile Kumalo, selbstständige Personalberaterin bei Kumalo HR, die uns geschrieben hat: Ich bin eifrige Hörerin des Podcasts und finde die Inhalte klasse. Vor allem praxisbezogene Beispiele machen die Themen greifbar und gut verständlich. Gern weiterhin konkrete Tipps geben, was man als Personaler in bestimmten Situationen machen soll. Das macht den wirklichen Mehrwert im Vergleich zu anderen Podcasts für mich aus. Auch vielen Dank Ihnen. Und zuletzt, Barbara Grome hat uns geschrieben: Ihren Podcast verfolge ich mit großem Interesse und finde ihn sehr gut. Ja, sehr gut finden wir auch Ihre Bewertung. Vielen, vielen Dank, Frau Grome. Wir danken natürlich auch wieder allen, die unseren Podcast hören und sich heute wieder einmal für uns entschieden haben. Sie kennen das: Füße hochlegen, Haar aufmachen, Saftel nehmen und ganz auf unseren Podcast konzentrieren. Bevor wir starten, eine wichtige Neuigkeit gibt es noch. Seit dieser Woche finden Sie unseren Podcast auch bei RTL Plus, worüber wir uns sehr freuen. Und jetzt los geht's!
Und zwar mit einem kleinen aktuellen Spotlight, einem Thema, was immer wieder in unserer Beratungspraxis aufploppt. Und zwar haben wir immer mal wieder Anfragen von Arbeitgebern, die sich mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von sogenannten Online-Anbietern herumärgern. Eine aktuelle Anfrage, die wir gerade in diesem Zusammenhang hatten, das war eine ja doch recht spannende Fallkonstellation. Da hatte unser Arbeitgebermandant tatsächlich einen Mitarbeitenden, der an drei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen jeweils für einen Arbeitstag, also insgesamt drei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eingereicht hatte. Mit anderen Worten, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen waren immer nur für jeweils einen einzigen Tag ausgestellt und diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen waren jeweils von unterschiedlichen Online-Anbietern. Für unsere Mandantschaft stellte sich natürlich die Frage, wie man mit diesen Online-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen umgehen sollte. Das Ganze wirkt auf den ersten Blick natürlich schon merkwürdig. Unsere Mandantschaft hat uns dazu recht gefragt: Können wir diese Online-AUBs denn generell ablehnen? Sind diese Online-AUBs unzulässig? Darauf wird man jedoch antworten müssen: Nein, generell unzulässig sind Online-AUBs nicht. Allerdings sind Zweifel an Online-AUBs häufig angebracht und berechtigt. Wenn Sie sich vor Augen führen, dass gemäß der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie eine Arbeitsunfähigkeit voraussetzt, dass zuvor eine ärztliche Untersuchung stattgefunden hat, so kommt man auch schnell zum Problem bzw. zum Kernproblem bei Online-AUBs. Ja? Häufig ist nämlich festzustellen, dass solche Online-AUBs ohne jeglichen ärztlichen Kontakt ausgestellt werden. Und das ist dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die aus unserer Sicht keinen Beweiswert hat, da es hier in diesem Zusammenhang an einer ärztlichen Untersuchung fehlt. Man wird also hier differenzieren müssen: Online-AUBs sind grundsätzlich immer dann okay, wenn die Krankschreibung nach einem ärztlichen Kontakt, zum Beispiel per Videotelefonat oder nach einem persönlichen Telefonat, erfolgt ist. Anders hingegen, also keinen Beweiswert hat eine solche AUB, wenn überhaupt gar kein Arztkontakt stattgefunden hat. So werben zum Beispiel diverse Portale im Internet damit, dass AU-Scheine ohne Arztgespräche erstellt und erteilt werden können. Da Sie regelmäßig aus der AUB selbst nicht erkennen können, ob hier ein persönliches Gespräch mit einem Arzt stattgefunden hat, beziehungsweise ob ein persönlicher Arztkontakt stattgefunden hat, können wir in diesen Konstellationen empfehlen, beziehungsweise müssen häufig dazu raten, dass Sie als Arbeitgeber bei Zweifeln über das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit, beziehungsweise Zweifeln an der Ordnungsgemäßheit einer Krankschreibung, vorläufig die Entgeltfortzahlung verweigern. Die Zweifel sollten dann in diesem Zusammenhang dadurch behoben werden können, dass dem Arbeitnehmer zum Beispiel ein Fragenkatalog übersandt wird mit diversen Fragen zu Informationen, die Sie benötigen, zu den Umständen dieser konkreten Krankschreibung. Um da also auch eruieren zu können, inwiefern hier zum Beispiel ein persönlicher Arztkontakt stattgefunden hat. Wenn es nach den Antworten seitens Ihres Arbeitnehmers weiterhin Zweifel gibt, beziehungsweise wenn weiterhin Zweifel bestehen an der Ordnungsgemäßheit der Krankschreibung, so sollten Sie es auch in Kauf nehmen, die Entgeltfortzahlung in diesem Fall weiterhin nicht zu zahlen und es auch hier im Einzelfall auf eine arbeitsgerichtliche Klärung ankommen zu lassen. In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass im Zusammenhang mit Online-AUBs immer wieder zweifelhafte Bescheinigungen von sogenannten Privatärzten herumgeistern, die unter den angegebenen Praxisadressen namentlich tatsächlich überhaupt nicht bekannt sind. Hier bestehen dann im Einzelfall begründete Zweifel, inwiefern es sich überhaupt um approbierte Ärzte handelt. Auch bei solchen AUBs sollten Sie als Arbeitgeber bei Zweifeln vorsorglich die Entgeltfortzahlung zurückhalten und die Entgeltfortzahlung erst erbringen, wenn die Zweifel über die Ordnungsgemäßheit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beseitigt worden sind. Man muss in diesem Zusammenhang allerdings auch nochmal darauf hinweisen, eine Arbeitsunfähigkeit kann vom Arbeitnehmer auch auf andere Weise als durch eine ärztliche AU-Bescheinigung nachgewiesen werden. Es ist am Ende jedoch eine Frage des Einzelfalles, ob dies dem Arbeitnehmer gelingt. Wie der konkrete Fall am Ende des Tages ausgeht, das ist uns noch nicht bekannt. Der Fall läuft noch. Wir werden bei Gelegenheit hier im Podcast nochmal ein Update zu dieser Fallkonstellation geben. Das soll es zu unserem kurzen aktuellen Spotlight gewesen sein. Und ich gebe jetzt ab an meinen Kollegen Alexander Scharf, der mit dem heutigen Schwerpunktthema durchstartet.
Ja, genau, los geht's mit unserem heutigen Schwerpunktthema. Aus dem Arbeitsvertrag ergeben sich für die beteiligten ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen eine ganze Reihe von Pflichten. Das sind zum einen natürlich die Hauptleistungspflichten, also auf der einen Seite die Arbeitsleistung und auf der anderen Seite die Zahlung der Vergütung. Dazu kommen noch Nebenpflichten, wie zum Beispiel auf Arbeitnehmerseite die Pflicht zum sorgsamen Umgang mit dem Eigentum des Arbeitgebers, die Verschwiegenheitspflicht im Hinblick auf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, das Wettbewerbsverbot im bestehenden Arbeitsverhältnis und auf Arbeitgeberseite zum Beispiel die Fürsorgepflicht. Heute beschäftigen wir uns allein mit der Hauptleistungspflicht auf Seiten des Arbeitnehmers, nämlich mit der Arbeitspflicht, und schauen uns gleich als erstes an, woraus sich diese Pflicht überhaupt ergibt und welche Arbeit dann auch konkret geleistet werden muss. Dann kommt jetzt Buchwald mit dem Thema, wie gut die Arbeitsleistung eigentlich sein muss, Stichwort Low Performance. Dann schauen wir uns an, wann die Arbeit nicht erbracht werden muss, also wann keine Arbeitspflicht besteht, und werfen abschließend einen Blick darauf, was Sie als Arbeitgeber tun können, wenn sich ein Arbeitnehmer weigert zu arbeiten. Ja, woraus ergibt sich also die Arbeitspflicht? Da schauen wir einmal ins Gesetz, und zwar in § 611a Absatz 1 BGB. Da steht Folgendes drin: Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. So, jetzt ist also klar, dass gearbeitet werden muss. Die Frage ist, was denn konkret getan werden muss. Auch hier schauen wir als erstes ins Gesetz, und zwar in § 106 Gewerbeordnung. Der lautet nämlich leicht gekürzt wie folgt: Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag festgelegt sind. Die gesetzliche Regelung in 106 schafft also einen sehr großen Raum für Sie als Arbeitgeber, sodass Sie im Rahmen Ihres Direktionsrechts dem konkreten Arbeitnehmer Anweisungen geben können, zum Beispiel bezüglich Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeitsinhalt. Also was muss wie getan werden und wo? Zwei Dinge müssen Sie dabei allerdings beachten. Es muss nach 106 Gewerbeordnung das sogenannte billige Ermessen beachtet werden. Das heißt, bei der konkreten Anordnung müssen Sie die Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers ausreichend berücksichtigen. Zum Zweiten muss geprüft werden, ob der Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers einschränkende Regelungen enthält. Zum Beispiel die Arbeitszeit auf bestimmte Tage beschränkt wird oder der Arbeitsort auf einen bestimmten Ort beschränkt wird. Gibt es solche Einschränkungen, dann kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Arbeit an einem bestimmten Arbeitsort oder einem bestimmten Tag nicht einseitig per Direktionsrecht von Ihnen angeordnet werden kann. Wie verhindern Sie das? Naja, keine solche Einschränkung im Arbeitsvertrag vornehmen oder zumindest im Arbeitsvertrag deutlich machen, dass das, was da steht, zum Beispiel zur Arbeitszeit oder zum Arbeitsort, nur die jetzige Situation widerspiegelt, aber nicht das Direktionsrecht aus 106 Gewerbeordnung einschränken soll. Und jetzt eine weitere spannende Frage: Müssen Überstunden überhaupt geleistet werden? Tatsächlich kann die Frage nur dann mit Ja beantwortet werden, wenn Ihr Arbeitsvertrag, also der Arbeitsvertrag des konkreten Arbeitnehmers, um den es hier geht, eine Regelung enthält, die klar macht, dass dieser Arbeitnehmer verpflichtet ist, Überstunden zu leisten. Fehlt eine solche Regelung, kann der Arbeitnehmer die Ableistung von Überstunden verweigern. Das gilt nur in Notfällen nicht, zum Beispiel wenn ein Feuer ausbricht. Ja, das also zum Einstieg, und jetzt kommen wir zum Thema, wie gut muss denn die Arbeitsleistung eigentlich sein?
Als Arbeitgeber wünscht man sich da natürlich bestmögliche Leistung, aber was sagt denn eigentlich die Rechtsprechung zu dieser Frage? Also vom Ausgangspunkt geht die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts davon aus, dass der Arbeitnehmer das Wirken und nicht das Werk schuldet. Mit anderen Worten, der Arbeitsvertrag ist eine Unterform des Dienstvertrages, jedoch kein Werkvertrag. Zugespitzt könnte man jetzt ketzerisch meinen, der Arbeitnehmer schuldet also keine Gutleistung, sondern eine Überhauptleistung. Nochmal ein bisschen genauer runtergebrochen, welche Aussagen hat die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts konkret? Das Bundesarbeitsgericht geht konkret von einem subjektiven Leistungsbegriff aus. Maßgebend ist also das subjektive Leistungsvermögen des einzelnen Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer ist also verpflichtet, unter angemessener Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeiten zu arbeiten. Was heißt das wiederum? Der Mitarbeiter muss tun, was er soll, und zwar so gut, wie er kann. Und das leitet dann ganz schnell über zum Problemkreis Low Performance bzw. Low Performer. Ein häufiges Problem im Vorfeld von möglichen Kündigungen von Low Performern ist folgende Abgrenzung. Will der Mitarbeiter, kann er aber seine Leistungen nicht besser erbringen. Dann liegt möglicherweise eine personenbedingte Konstellation vor. Oder kann der Mitarbeiter eigentlich seine Leistungen besser erbringen, will es aber nicht. Dann reden wir hier über die Fallgruppe der Nichtausschöpfung der persönlichen Leistungsfähigkeit und wir sind im Bereich von verhaltensbedingten Kündigungsgründen. Die Abgrenzung, ob der Mitarbeiter nicht will oder nicht kann, die ist gar nicht so einfach. Und deshalb ist in der Praxis häufig ein zweigleisiges Vorgehen sinnvoll, nämlich einerseits die Voraussetzungen für eine mögliche verhaltensbedingte Kündigung zu prüfen und zu schaffen, andererseits aber auch die Voraussetzungen einer personenbedingten Kündigung im Auge zu behalten. Und ganz kurz zum Abschluss noch einmal die typischen Fallgruppen im Rahmen einer Low Performance. Da hätten wir dann die Fallgruppen Minderleistung, sowohl qualitativ als auch quantitativ, Schlechtleistung, Fehlleistung und Nichtleistung. Das soll es erst einmal zum Thema Low Performance und zum Leistungsbegriff gewesen sein. Wir können aber an dieser Stelle schon versprechen, dass wir das Thema Low Performance und Umgang mit Low Performern im Rahmen einer gesonderten Folge unseres Podcasts noch ausführlicher und konkreter behandeln werden.
Ein weiterer Punkt bei der Arbeitspflicht im Arbeitsverhältnis ist, dass die Arbeitsleistung selbst durch den Arbeitnehmenden erbracht werden muss. Das ist im Übrigen ganz anders bei der selbstständigen Tätigkeit. Da kann der Selbstständige auch eine andere Person schicken, um die Tätigkeit zu erbringen. Er muss die Arbeit also nicht selbst leisten. Ja, die Arbeitspflicht im Arbeitsverhältnis besteht allerdings nur dann, wenn keine Verstöße gegen gesetzliche Verbote vorliegen, zum Beispiel ein Beschäftigungsverbot bei einer schwangeren Arbeitnehmerin. Und es ist auch so, das hatten wir ja schon bei unserer Folge zum Schwerbehindertenarbeitsrecht ausgeführt, dass schwerbehinderte Menschen die Arbeit verweigern können, soweit sie über die gesetzliche normale Arbeitszeit nach dem Arbeitszeitgesetz, also 8 Stunden pro Tag, hinausgehen. Zusätzlich dürfen keine Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vorliegen, also die Höchstarbeitszeit pro Tag nicht überschritten werden von 10 Stunden, die Höchstarbeitszeit pro Woche von 48 Stunden nicht überschritten werden. Es darf kein Verstoß gegen die Ruhenszeit vorliegen, also die 11 Stunden zwischen dem Ende des vorherigen Arbeitstages und dem Beginn des neuen Arbeitstages, und es darf auch kein Verstoß gegen die gesetzlichen Mindestpausen vorliegen. Und im Übrigen darf auch kein Verstoß gegen das Mitbestimmungsrecht vorliegen. Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter versetzt wird, aber der Betriebsrat nicht um Zustimmung gebeten wurde, dann liegt ein Verstoß gegen 99 Betriebsverfassungsgesetz vor und der Arbeitnehmer kann die Arbeitsleistung am zugewiesenen neuen Arbeitsplatz rechtmäßig verweigern. Keine Arbeitspflicht besteht auch in folgenden Fällen. Bei Arbeitsunfähigkeit. Da muss der Arbeitnehmer selbstverständlich nicht leisten, sondern er kriegt für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit ohne Arbeit zu leisten Entgeltfortzahlung und Krankheitsfall. Bei Urlaub eine ähnliche Situation. Er muss nicht arbeiten, kriegt Entgeltfortzahlung für die Urlaubszeit. Weitere Situation, der Arbeitgeber weigert sich selber, das Arbeitsangebot des Arbeitnehmers anzunehmen und befindet sich dann in anderen Verzug, dann muss der Arbeitnehmer selbstverständlich auch nicht arbeiten. Eine weitere typische Situation, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Kündigungen, der Arbeitnehmer wird freigestellt von seiner Pflicht zu arbeiten. Auch dann fällt natürlich die Arbeitspflicht weg. Und einen ganz wichtigen Punkt, den viele Arbeitnehmer nicht auf der Karte haben, ist § 616 BGB. Es ist nämlich so, dass in bestimmten Situationen der Arbeitnehmer nicht arbeiten muss, aber der Arbeitgeber trotzdem weiterhin verpflichtet ist zu zahlen. Da geht es meistens um kürzere Zeiträume. Der klassische Fall ist die Betreuung eines kranken Familienangehörigen. Dass die Arbeitspflicht nicht besteht, ist zwar hier in unserem Thema wichtig, was ich aber vor allen Dingen mitgeben möchte, ist, dass Sie darüber nachdenken sollten, ob Sie dieses Thema im Arbeitsvertrag regeln wollen. Regeln Sie das nämlich nicht, dann gibt es eine ganze Vielzahl von Fällen, wo Sie den Arbeitnehmer quasi freistellen müssen, beziehungsweise er nach 616 schon freigestellt ist und Sie ihn aber trotzdem bezahlen müssen. Und da können Sie eben, wenn Sie wollen, diese Fortzahlung der Vergütung ausschließen. Darüber sollten Sie dann mal nachdenken. Kommen wir zum letzten Teil, nämlich der Frage, wie ist das eigentlich mit der Arbeitsverweigerung? Wann liegt sie vor und was sind gegebenenfalls die Folgen einer Arbeitsverweigerung?
Und hierzu wollen wir uns zunächst dem Begriff der Arbeitsverweigerung zuwenden. Was ist das eigentlich? Also im Arbeitsrecht ist eine Arbeitsverweigerung begrifflich dann anzunehmen, ja, wenn Sie als Arbeitgeber dem Mitarbeiter eine bestimmte Arbeit zuweisen, die dieser wiederum nach Ort, Art und Zeit schuldet, dem Arbeitnehmer eine Leistungsverweigerung nicht zusteht und der Arbeitnehmer die Weisung dennoch nicht ausführt. Wichtig hierbei ist immer, die Weisung muss sowohl individualvertraglich zulässig sein, als auch kollektivrechtlich in wirksamer Weise erfolgen. Nur in diesem Fall hat der Arbeitnehmer dann die Arbeitsleistung zu Unrecht verweigert bzw. nicht erbracht. Zunächst zur Verpflichtung zur Arbeitsleistung. Da kann ich so ein bisschen anknüpfen an das, was Alexander Scharf eingangs schon ausgeführt hat. Also für die individualvertragliche Zulässigkeit kommt es darauf an, ob Ihr Mitarbeiter zur Erbringung der verlangten Arbeitsleistung aufgrund des Arbeitsvertrages verpflichtet war und ob die konkrete Arbeit aufgrund Ihres Weisungsrechts zugewiesen werden konnte. Im Rahmen der konkreten Weisung des Einzelfalles wird hierbei auch geprüft, ob die Zuweisung unter Beachtung billigen Ermessens erfolgt ist. Der zweite wichtige Punkt im Bereich des Begriffs der Arbeitsverweigerung war, wie gesagt, der Punkt Leistungsverweigerungsrecht bzw. natürlich genauer gesagt kein Leistungsverweigerungsrecht, was dem Arbeitnehmer zustehen darf. Trotz einer gesetzes- und vertragsgemäßen Ausübung Ihres arbeitgeberseitigen Direktionsrechts stellt die Verweigerung einer Arbeitsanweisung bzw. die Ausführung einer Arbeitsanweisung kein kündigungsrelevantes Verhalten dar, wenn der Mitarbeiter von einem ihm zustehenden Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch macht. Also Ihr Mitarbeiter steht beispielsweise nach § 273 Absatz 1 BGB ein Zurückbehaltungsrecht zu, wenn Sie als Arbeitgeber mit Gehältern in erheblicher Höhe im Rückstand sind oder wenn eine arbeitgeberseitige Verletzung von Arbeitsschutzvorschriften vorliegt, zum Beispiel nach dem Arbeitsschutzgesetz oder nach dem Arbeitszeitgesetz. Auch sind Verstöße gegen Schutzvorschriften aus dem AGG dazu geeignet, dass ein Arbeitnehmer ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen kann. Und letzter Punkt, die konkrete Tätigkeit bzw. die konkrete Weisung muss auch kollektivrechtlich zulässig bzw. wirksam sein. Eine Arbeitsverweigerung kann auch wegen Verstoßes gegen kollektivrechtliche Bestimmungen gerechtfertigt sein. Hierbei aber zu beachten, die Durchführung einer personellen Maßnahme ohne Zustimmung des Betriebsrates gemäß § 99 BetrVG ist grundsätzlich erstmal nur ein Pflichtverstoß gegenüber dem Betriebsrat, der die betriebsverfassungsrechtliche Unwirksamkeit der Maßnahme zur Folge hat. Für die Frage, ob Ihr Mitarbeiter hieraus ein Leistungsverweigerungsrecht erwächst, ist neben dem Vorliegen einer gemäß 99 BetrVG mitbestimmungspflichtigen Maßnahme stets zu prüfen, ob die Zustimmungsbedürftigkeit gerade auch dem Schutz des einzelnen Arbeitnehmers dienen sollte. Als Beispiel sei hier angeführt, bei einer Versetzung hat diese Zustimmungsbedürftigkeit grundsätzlich auch eine individualschützende Wirkung für den Arbeitnehmer. Nachdem wir jetzt diesen Begriff der Arbeitsverweigerung uns genauer angeschaut haben und wissen, was sich dahinter versteckt, natürlich noch ein Blick auf die Rechtsfolgen. Also was sind denn die Folgen einer solchen Arbeitsverweigerung? Also, soweit die geschuldete Arbeitsleistung beharrlich verweigert wird, ist in der Regel eine außerordentliche Kündigung gerechtfertigt. Auch im Falle beharrlicher Arbeitsverweigerung kann natürlich im konkreten Einzelfall aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip folgen, dass auch mal nur eine ordentliche Kündigung auszusprechen ist bzw. zulässig ist. Was versteckt sich hinter dem Begriff der Beharrlichkeit? Beharrlichkeit setzt voraus, dass der Mitarbeiter wiederholt, bewusst und nachhaltig seine Arbeitspflicht verletzt, was grundsätzlich eine vorhergehende Arbeitsaufforderung notwendig macht. Entscheidend ist, ob aufgrund des Verhaltens des Arbeitnehmers die Besorgnis besteht, dass der Mitarbeiter seiner Arbeitspflicht auch in Zukunft nicht vertragsgemäß nachkommen wird. Dies ist wiederum im Rahmen einer Prognose, genauer gesagt einer Negativprognose, festzustellen und das lässt sich regelmäßig aus einer wiederholten Pflichtverletzung herleiten. Eine Arbeitsverweigerung wird typischerweise im Zusammenhang mit einem konkreten Anlass begangen, sodass eine für die Negativprognose notwendige Wiederholungsgefahr nicht zwingend bei einem einmaligen Verstoß gegeben ist. Im konkreten Einzelfall kann aber auch bereits die erstmalige Vertragsverletzung ausnahmsweise den Begriff der Beharrlichkeit erfüllen, wenn aus der Willensrichtung des Mitarbeiters deutlich wird, dass er Weisungen des Arbeitgebers auch in Zukunft nicht Folge leisten wird. Also wenn es dort in diesem Zusammenhang ausdrückliche Hinweise ihrerseits als Arbeitgeber auf mögliche Rechtsfolgen der Verweigerung der Arbeit gegeben hat. Ansonsten muss in dem Zusammenhang natürlich auch immer an den möglichen Ausspruch einer oder mehrerer Abmahnungen gedacht werden. Zum Abschluss noch die wichtigsten Fallgruppen in diesem Zusammenhang. Da haben wir einerseits die Verweigerung von Überstunden, von Mehrarbeit oder auch von Arbeit am Wochenende. Dann finden wir das Thema Arbeitsverweigerung auch häufig im Zusammenhang mit der Verweigerung bestimmter Tätigkeiten. Zum Teil wird in der Literatur auch der eigenmächtige Urlaubsantritt oder die eigenmächtige Urlaubsüberschreitung als Fallgruppe der Arbeitsverweigerung angesehen. Das soll's zum Thema Arbeitsverweigerung an dieser Stelle gewesen sein und ich übergebe das Wort noch ein letztes Mal an Alexander Schaaf.
Ja, wir hoffen, auch diese heute kürzere Folge im Verhältnis zum letzten Mal, wo wir richtig übers Ziel hinausgeschossen sind, hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann lassen Sie gerne eine super Bewertung da, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, damit wir viele weitere treue Zuhörerinnen gewinnen können. Die nächste Folge, die hören Sie am 22. Juli und die hat das Thema die fristlose Kündigung. Wie immer können Sie hier uns vorab schreiben, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben. Und unsere E-Mail-Adressen, die finden Sie natürlich auch wie immer in den Shownotes. Ich darf Ihnen an dieser Stelle danken, dass Sie sich auch wieder für uns entschieden haben, dass Sie uns zugehört haben und wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Genießen Sie das hoffentlich auch bei Ihnen schöne Wetter. Auf bald! Tschüss!